Ich lese uns das ganze Kapitel 24 aus 1. Samuel, und zwar aus der Hoffnung für alle. Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei En-Gedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet: David ist jetzt in der Wüste von En-Gedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, dann trat er zum Ausgang und rief: Mein Herr und König! Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden: Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun. Denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte. Ein Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja wie ein winziger von meinem Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief: Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen.
Ich habe dieses Video nicht gekannt und gewusst, was da kommt, aber im Grunde genommen, dieses gesamte Thema Vertrauen hat auch etwas mit Gottes Furcht zu tun. Und das werden wir merken. Im Grunde genommen hat David nichts anderes getan. Ein Mann mit Gottes Furcht. Wir haben das ganze 24. Kapitel gehört, ja aus dem 1. Samuel-Buch, diese Geschichte, ja, Davids, ja, diese Konfrontation mit König Saul. Ich gehe noch drauf ein. An einer Stelle heißt es, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und ich habe mich gefragt, wer von uns möchte das eigentlich nicht sein? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Das möchte ich gern sein. Weil es ist mit das Schönste, was wir uns für unsere Glaubensbeziehung zu Gott überhaupt nur vorstellen können. Ja, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen mit dem Bewusstsein, ich bin ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ganz egal, was in meinem Leben da ist, aber das darf ich glauben und wissen, weil er mir das zuspricht. Und David war so ein Mann, über den die Bibel, ja Gott selber sogar, genau das aussagt. Wir finden dieses Zeugnis im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 13, Vers 21 und 22. Einen Mann aus dem Stamm Benjamins, 40 Jahre lang. Und als Gott diesen verworfen hatte, erhob er ihnen David zum König, denn er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Es war keine gute Entwicklung, die das alte, von Gott erwählte Bundesvolk Israel damals nahm. Lange Zeit unterschied sich dieses Volk von anderen Völkern auch dadurch, dass es keinen menschlichen König für seine Regierungsform brauchte, weil es alleine Gott zum König hatte. Und es ging dem Volk sehr gut damit. Und dann gewann so langsam aber sicher der Wunsch, die Überhand, genauso wie andere Völker auch einen König zu haben. Und wer in der Bibel die Königsbücher liest, erfährt, dass es im Lauf der Geschichte dann Könige gab, die Gott fürchteten, aber noch mehr Könige, die Israel zum heidnischen Götzendienst verführten und den lebendigen Gott, den heiligen Gott, missachteten. Als ersten König berief Gott seinem Volk den Mann Saul, der zunächst einmal gut regierte und Gott diente. Dann aber wurde Saul ungehorsam und Gott beschloss, ihn abzusetzen. Die Bibel gebraucht hier sogar den Begriff verwerfen. Wer würde ihn ersetzen und ein besserer König sein? Diese Aufgabe kam nun dem Propheten Samuel zu, den Gott damit beauftragte, den Mann zu suchen, den er sich über sein Volk erwählt hatte und ihn zum König zu salben. Die Wahl fiel auf David, den jüngsten von 8 Söhnen Isais, den sein Vater zum Schafehüten auf die Weide geschickt hatte. Und selbst der Prophet Samuel war überrascht, dass Gott sich keinen von den anderen, von den attraktiven Söhnen Israels ausgesucht hatte, sondern den, den die gesamte Familie überhaupt nicht in Betracht gezogen hatte. Und Samuel, der Prophet, lässt ihn von den Schafherden holen und Gott sagt zu ihm, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich habe Israels. Und dann folgte eine lange Zeit noch, in der König Saul voller Eifersucht auf David versuchte, seinen Konkurrenten auszuschalten. David musste fliehen durch Gottes Plan, aber Gottes Plan war längst beschlossen. David, das ist mein Mann, das ist der Mann nach meinem Herzen und er wird König werden. Und er wurde es, als er 30 Jahre alt war und er regierte dann 40 Jahre lang Gottes Volk. Und mitten im Fluchtgeschehen vor König Saul ist unser Bibeltext angesiedelt, der die Grundlage für diese Predigt bildet und der uns erst von Ellen aus der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen worden ist. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Immer wenn ich dieses Lob, ja dieses Urteil Gottes über David las, führte mich das zu der beunruhigenden Frage, wie steht es eigentlich mit mir? Wo und wie sehr entspreche eigentlich ich den Vorstellungen Gottes, die er von mir hat? Und ich denke, wir alle kommen irgendwo nicht um solche Fragen herum, wo wir Gottes Willen und wo wir seinem Plan entsprechen. Was aber macht eigentlich einen Menschen nach dem Herzen Gottes aus? Oder wie wird man das? Hier begründet Gott es ganz eindeutig damit, dass David Gottes Willen tun würde. Wenn wir sein Leben insgesamt anschauen, dann finden wir allerdings auch, dass Davids Leben nicht immer davon geprägt war. Auch er war nur ein Mensch, in dem es die Erbsünde gab. Auch er sündigte und verfehlte sich und den Willen Gottes. Und wir kennen alle die Geschichte seines Ehebruchs. Und wir lesen zum anderen auch in 2. Samuel 5, Vers 13, dass David sich immer mehr Frauen nahm. Das wünschen sich manche Männer. Aber das war bestimmt nicht nach dem Herzen Gottes. Und schließlich durfte David sogar seinen Herzenswunsch nicht ausführen, nämlich Gott einen Tempel zu bauen, weil er ein Kriegsmann war und weil er an seinen Händen Blut klebte. Und dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kriegt man das zusammen? Vielleicht am besten, wenn wir einen der ganz starken Glaubenswesenszüge Davids anschauen. David fürchtete Gott. Er war ein Mann mit Gottesfurcht. Ich weiß nicht, ob wir mit diesem Begriff etwas anfangen können. Und als ich dann mein Thema so gewählt habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das überhaupt zündet. Ein Mann mit Gottesfurcht. Was sagt uns das? Und Ellen hat es schon gesagt, erst zur Einleitung, mit Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott gemeint. Der Gläubige des alten Bundes hatte die Heiligkeit, seine Allweisheit und dergleichen mehr. Und wenn wir ebenso an den Gott glauben, der allwissend oder allgegenwärtig und so weiter ist, sollte uns das dann nicht auch mit Gottesfurcht und mit Ehrfurcht erfüllen müssen? Gottes ewige Größe, seine Heiligkeit, sein alles durchdringendes Wesen führt unweigerlich zu einem ehrfürchtigen und zu einem gottesfürchtigen Glauben. So sehr wir auch in unserer Beziehung zu ihm heute durch Jesus familiär geprägt sind und Vater zu ihm sagen dürfen. Gottesfurcht. Hinzu kommt auch das, was Jesus einmal für die Zukunft vorausgesagt hat, der jüngste Tag, das Endgericht, wo einmal alle Werke des Menschen vor Gott offenbar werden, wo Bücher aufgetan werden, auch das Buch des Lebens und ob unser Name darin verzeichnet sein wird. Aber Gottesfurcht ist also, wie schon gesagt, keine angsterzeugende Furcht, sondern hat vor allem mit Ehrfurcht zu tun. Und das insbesondere seit Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt gab, um die Erlösung des Sünders, also auch meine und deine Erlösung, zu bewirken. Ein vollkommen freiwilliger Akt aus purer Liebe und Erbarmen mit uns, den Jesus selber in Johannes 10 mit den Worten beschreibt, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es freiwillig. Und ich meine, das verdient als Antwort selbstverständlich keine Angst und auch keinen furchterfüllten Glauben von uns, sondern Dankbarkeit und Liebe und eben Ehrfurcht. Dort, wo Glaube aus Furcht vor Gott, vielleicht sogar vor Strafe, ja, geschieht, wie es zum Beispiel auch heute noch in manchen extrem frommen und gesetzlichen Gemeinden geschieht, ja, dort ist es ein unfreier Glaube. Jesus aber hat uns frei gemacht von aller Gesetzlichkeit und der Glaube an ihn, den lebendigen Gott, ist ein Geschenk und dem Wirken des Heiligen Geistes zuzurechnen, nicht unseren Bemühungen, ihm möglichst zu gefallen oder das Wort Gottes buchstäblich zu befolgen. Gottes Geist bewirkt einen Glauben, der keine Angst hervorbringt, dass wir sein Wort übertreten könnten, sondern Früchte wie Freude und Friede und Hoffnung und Liebe und dergleichen mehr. Echte Gottesfurcht wird immer eine Einheit mit Liebe zu Gott bilden. Und das gab es auch schon zur Zeit des alten Bundes. Allein wenn wir die Psalmen, ja, Davids anschauen, dann spüren wir bei aller Gottes- und Ehrfurcht gegenüber Gott auch eine tiefe Liebe zu ihm. So dichtete David zum Beispiel: Mein Gott, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Oder in Psalm 116, Vers 1, ja, noch ein weiterer Vers von vielen, vielen anderen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Gottes Furcht und Gottes Liebe sind also keine Gegensätze, sondern erst wer Gott fürchtet, kann ihn auch wirklich lieben. David erlebte dieses Geliebtsein von Gott ganz konkret schon bei seiner Berufung zum König über Israel, wie dann eben auch ja, im Handeln Gottes in seinem gesamten Leben. Und wie es schon gesagt wurde, war für seine Berufung ausschlaggebend, dass er den Willen Gottes über seinen eigenen stellte. Und darum drei Hauptaussagen noch aus unserem Bibeltext, die uns zeigen, dass Gottesfurcht immer mit Auswirkungen auf unseren Glauben und auf unser Leben und Handeln haben. Erstens, wer Gott fürchtet, der lernt, seine Stimme von anderen zu unterscheiden. Der Bibeltext berichtet, wie David sich mit seinen Männern auf der Flucht vor König Saul in der Höhle Engedi versteckte. König Saul, der ihm mit seinen Tausenden von Männern, ich glaube 3000 Männer steht da, nachjagte, macht kurioserweise ebenfalls bei der Höhle Engedi Halt, geht hinein, um sich zu erleichtern und legt anschließend eine kleine Ruhepause ein, bei der er einschläft. Es ist, als wenn Gott David seinen Feind auf einem Teller präsentieren würde, während Saul schläft. Und auch seine Wachen keine Ahnung von Davids Gegenwart im hinteren Teil der Höhle haben, ist die Gelegenheit da, dass David seinen Todfeind aus dem Weg räumen und endlich sein rechtmäßiges Königtum antreten kann. Genauso sehen es natürlich auch seine Männer. Und es heißt in Vers 5, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, wie es dir gefällt. Hätte David es nicht auch so sehen müssen? Endlich nicht mehr auf der Flucht sein? Endlich keine Todesangst mehr? Endlich wieder ruhig schlafen und endlich König werden? Aber genau hier erweist sich Davids Beziehung zu Gott und was seine Gottesfurcht ausmacht. Wer Gott fürchtet, lernt seine Stimme von anderen, auch von der eigenen Stimme, zu unterscheiden. David erkennt schlagartig, dass das, was seine Männer sagten, zwar stimmte, dass es zutraf, aber dass es nicht der Weisheit und dem Plan Gottes entsprach. Wir finden im Neuen Testament eine ähnliche Parallele, als Jesus zu seinen Jüngern darüber spricht, dass er bald Schreckliches leiden wird. Jesus platzt sofort heraus, das widerfahre dir nur nicht. Natürlich wäre es menschlich gesehen das Schönste gewesen, Jesus immer bei sich zu haben und mit ihm das Königtum Israel neu aufzurichten. Aber wäre dann jemals Erlösung geschehen? Und so antwortet Jesus seinem Jünger überaus scharf, also ich habe sonst noch keine so scharfe Bemerkung gegenüber einem seiner Jünger gefunden im Neuen Testament, hebe dich weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Menschliche Worte und Argumente, sie können sehr verständnisvoll und doch vom Reden und Willen Gottes weit entfernt sein. David spürte deutlich, dass die Stimmen seiner Männer und vielleicht auch seine eigene innere Stimme dabei waren, ihn zu verführen, etwas zu tun, was Gott nicht vorgesehen hatte. Und er fürchtete Gott mehr als das Unverständnis seiner Männer, die sich wahrscheinlich schon alle sehr nach Ruhe und Frieden gesehnt haben. Frage: Wie gut kannst du schon menschliche Stimmen oder deine eigene oder vielleicht auch die verführende Stimme Satans von der Stimme des Heiligen Geistes unterscheiden? Hast viele Predigten gehört, bist schon seit Jahren bekehrt, sitzt Sonntag für Sonntag unter dem Wort Gottes. Wie oft kannst du die Stimme des Heiligen Geistes von anderen Stimmen unterscheiden? Wie sehr? Zweitens, wer Gott fürchtet, hat Vertrauen in seinen Plan und in seine Weisheit. Davon haben wir eine ganze Menge gerade in diesem Video gehört und gesehen und gelesen. Und ich denke, das ist vielleicht unser Problem, dass wir zu wenig Vertrauen in Gottes Weisheit haben, jedenfalls häufig. Dass wir viel eher dazu neigen, unserer eigenen Logik, unserer eigenen Überzeugung, unserer eigenen Stimme zu glauben oder den Stimmen von anderen, als mit Gottes Willen zu rechnen und darauf zu vertrauen. Wenn das eine Schwäche unseres Glaubens darstellt, meine lieben Schwestern und Brüder, dann ist es nur natürlich, dass wir zum Beispiel jede Krankheit, die uns oder uns nahestehenden Menschen betrifft, am liebsten wegbeten wollen. Dass wir immer sehr schnell dabei sind, Gott zu bitten, unsere Probleme zu lösen oder zu beseitigen. Und wir beachten dabei nicht, dass Gott vielleicht gerade erst in Krankheit und Problemen zu uns reden kann. Der Theologe und Liederdichter Karl Bernhard Grawe lebte also im 19. Jahrhundert, erlebte viele Tiefschläge in seinem Leben. Und ich denke, wenn wir so Biografien lesen von vielen Liederdichtern, die tiefgehende Lieder geschrieben haben, werden wir immer wieder solche Biografien vorfinden, wo sie durch schwere, schwere Lebensteller gehen mussten und ihr Glaube da gereift ist. Er selbst war so schwer krank, dass er keinen Tag ohne Schmerzen war. Und als er dann doch noch einmal heiratete, heiratete er eine kranke Frau, die er ständig pflegen musste. Und in einem Bericht über ihn heißt es dazu, ich finde, das klingt sehr hart, seine Ehe wurde für ihn zu einer besonderen Erziehungsanstalt für den Himmel. Sein Glaube wurde hart geprüft, aber auch umso gründlicher geläutert. Aus diesem Geläutertsein, dem Stillehalten des Planes Gottes, sind viele seiner tröstenden Liebe entstanden, so auch das Lied, das mindestens die Älteren von uns alle kennen. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Heute beenden viele, auch viele Christen leider, ihre Ehe sehr schnell, wenn die glücklichen Anfänge nachgelassen haben. Wenn es gilt, Schwierigkeiten und Problematiken in Treue miteinander auszuhalten oder durchzustehen. Gottesfurcht aber bedeutet, Gottes Wille und Plan für mein Leben ernst zu nehmen. Wenn ich zum Beispiel plötzlich in finanzielle Nöte gerate, dann möchte Gott nicht Mutlosigkeit und Resignation in mir wecken, sondern mir vielleicht gerade darin zeigen, dass ich mich nicht so sehr auf mein Geld und meinen Besitz und meinen Wohlstand verlassen soll, sondern sein Plan ist, mein Vertrauen zu stärken. Wenn mich jemand enttäuscht oder verletzt hat, dann ist das vielleicht die Situation, in der Gott mich ganz besonders darin trainieren will, zu vergeben und zu lieben. Sein Plan ist mein Reifen. Und wenn mich der Tod eines lieben Menschen in Trauer und Schmerz versetzt und alles in mir dunkel sein will, dann ist das vielleicht die Zeit, in der er geplant hat, mir den Segen seines Trostes zugänglich zu machen und dass ich lernen soll, dass er gerade jetzt Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit mir hat. Die Verse 7 und 11 in unserem Kapitel aus Samuel 24 zeigen uns, dass David mit Gottes Plan rechnete. Ihr müsst nochmal zu Hause dieses Kapitel in 1. Samuel 24 nachlesen. Saul, der David verfolgte und töten wollte, ist plötzlich in der Situation, dass David den Spieß umdrehen konnte. Aber gerade das Naheliegende tut David nicht, weil seine Ehrfurcht vor Gott ihn zurückhält. Saul war ja immer noch der von Gott eingesetzte und gesalbte König Israels. Und David wusste glasklar, es ist nicht meine Aufgabe, diesen Plan Gottes zu beenden. Wir spüren diese Ehrfurcht förmlich in der Antwort, die er seinen Männern gibt. Das lasse der Herr, bezeichnete Saul, der ihm nach dem Leben trachtete, immer noch als seinen Herrn. So zeichnet sich Gottesfurcht aus. Uns darin zu üben, Gottes Plan in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden zu erkennen, führt dahin, dass wir an Weisheit zunehmen und vielem mit mehr Gelassenheit begegnen können. Wir wissen ja, Gott sitzt im Regiment. Er regiert, er handelt, auch wenn es für uns manchmal unverständlich oder verborgen ist. Frage: In welchen Situationen konntest du schon lernen, der Weisheit Gottes zu vertrauen? Welche Erfahrungen hast du mit der Weisheit Gottes gemacht? Und kannst du deine jetzige Situation, Probleme, Ärger, Sorgen, Krankheit annehmen, weil du davon überzeugt bist, dass Gott seinen Plan mit dir hat? Und eine dritte Aussage: Wer Gott fürchtet, spielt seine Macht nicht aus. In 1. Samuel 24, 5 und 6 lesen wir: Und David stand auf, das ist diesmal nicht die Hoffnung für alle, sondern die Luther-Übersetzung, und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. So sensibel war David in seiner Gottesfurcht, und dass er das Abschneiden eines Zipfels von König Sauls Kleidung, dem Gesalbten Gottes, schon als nicht richtig empfand. Das kommt schließlich auch zum Ausdruck, als Saul dann wach wird und sich mit seinen Männern wieder auf den Weg machen will, um weiterhin David zu verfolgen. Wir können uns jetzt vorstellen, wie David nun aus der Höhle heraustritt und Saul und seinen Männern nachruft: Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle und man mir gesagt hat, dass ich dich töten solle. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ja, das stand in Davids Macht, den Augenblick zu nutzen, als Saul ihm quasi schlafend zu Füßen lag. Aber so handelt der nicht, der Gott liebt und fürchtet. Es gehört zwar zur menschlichen Natur, seine Stärken und Vorteile einzusetzen, Macht auszuspielen, um seine Ziele zu erreichen. Manche ziehen ihre Macht aus dem Einfluss, den sie haben. Jeder Politiker setzt diese Macht ein. Andere nutzen ihre Macht, um wiederum über andere zu herrschen. Und in unseren eigenen Machtbefugnissen liegt es oft, gut oder schlecht über jemanden zu denken oder zu reden. Oder zu urteilen oder zu richten. Zum Beispiel, wenn jemand nicht so glaubt wie wir. Jemand zu ehren oder jemand grundsätzlich nichts Böses. Gott legt sie uns selber in unsere Hände. Aber es kommt darauf an, wie wir mit dieser von Gott gegebenen Möglichkeit umgehen. In der Politik und Weltgeschichte ist die Geschichte der Macht eine Geschichte von Blut und Tränen. Macht wird immer wieder zur Unterdrückung, zur eigenen Bereicherung, zur Festigung der eigenen Position auf schlimmste Weise missbraucht. David dagegen ist ein Beispiel dafür, dass Macht in Ehrfurcht vor Gott zum Segen wird. Dass Macht in Ehrfurcht vor Gott Leben bewahrt und charakterstarke Menschen hervorbringt. David hätte an Saul seine Macht als zukünftiger König zeigen können, und er tut es auch, allerdings ganz anders, als der von Gott verworfene König Saul es getan hätte. David lässt Gnade walten. Er verschont seinen Feind, weil sein Herz und seine Macht von Gottes Geist gelenkt werden. Und damit ist Davids bereits ein starker Hinweis auf Jesus, dem Mann, der wie kein anderer Macht hatte und von sich sagen konnte, wie eben auch kein anderer: Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Wie setzte Jesus seine Allmacht ein, als die führenden Pharisäer und Schriftgelehrten ihm nach dem Leben trachteten, als man ihm nicht glaubte, als man ihn mit Spott und Verachtung aus der menschlichen Gemeinschaft seines Volkes ausschloss, als man ihm keine Gerechtigkeit erwies und ihn wie einen Verbrecher zu Tode quälte? In Petrus gibt uns in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 22 und 23 eine Antwort auf diese Frage und sagt: Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist es. Jesus übergibt seine Macht dem Vater, dem, der ein gerechter Richter ist und sein wird. Jesu Herz und Jesu Gedanken kannten keine Rache. Er hätte 10.000 Engel einsetzen können, die mit ihm sein gerechtes Reich auf dieser Erde verwirklicht hätten. Aber das war nicht der Plan des Vaters. Der Plan des Vaters, der Plan Gottes war meine und deine Rettung und die Rettung von Milliarden von Menschen für sein ewiges Reich. Und darum gab Gott seinem Sohn die Macht, auf seine Macht zu verzichten. Die Macht, die er manchmal jemandem, der ist mir sehr unsympathisch, und ich merke, was für eine Hürde das ihm, einen Zugang zu ihm zu gewinnen. Ja, die Macht, die er uns geben will, denen Gutes zu tun, die uns übel wollen, die uns beleidigt haben, die uns vielleicht mobben in der Schule oder auf der Arbeit, die uns betrügen und dergleichen mehr. Ich stelle fest, wie sehr benötige gerade ich diese Macht. Denn schneller als ich möchte, schreien meine Gefühle in mir oft nach Gerechtigkeit und danach dem anderen mal so richtig die Meinung zu sagen, ihm seine Schlechtigkeit zu zeigen und ihm ein Besserwissen aufzudrücken. Jesus überließ seinem Vater die Macht zu richten und sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern dass sie gerettet werde. David war somit ein starker Hinweis auf den er unseren guten Hirten nennt und den wir in Jesus kennen dürfen. Sein Machtverhalten orientierte sich an seiner Gottesfurcht, an dem Platz, den Gott in seinem Leben hatte und von wo aus er ihn leiten und regieren konnte. Nur darum war Saul noch am Leben, als er die Höhle Engedi verließ. Es ist ein Ziel, und davon bin ich überzeugt, ein Ziel des Heiligen Geistes, Jesus Christus darin zu verherrlichen, dass er auch uns zu Männern und Frauen machen kann, deren Glaube und Leben von Gottesfurcht bestimmt wird. Und darum zum Abschluss einige Fragen, über die jeder von uns in dieser kommenden Woche nachdenken möge und die uns zu guten Entscheidungen führen wollen. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Kannst du die einblenden? Da musst du mir mein Blatt wiedergeben. Bitte nehmt diese Fragen mit nach Hause, in diese Woche hinein. Wie und auf welche Weise kann ich Gott fürchten? Ich glaube, dass dieses Thema oft viel zu kurz kommt. Ja, wir sind so froh darüber, dass wir so ein nahes, ja, kindliches Verhältnis zu diesem König aller Könige, zu diesem Gott aller Götter haben. Aber wie und auf welche Weise kann ich ihn fürchten? Bin ich bereit, damit zu rechnen, dass alles, was mir in dieser kommenden Woche widerfährt, in Gottes Plan für mich enthalten ist? Kann ich meine Situation, meine Krankheit, meine Sorgen, meine Probleme, meine Trauer, meine Freude und alles andere annehmen, weil ich darauf vertraue, dass Gott damit seinen Plan in mir ausführt? Wie will ich mich darin üben, Gottes Stimme, und wie und wo will ich sie zu seiner Ehre einsetzen? Bitte nehmt diese Fragen mit, und ich bin ganz sicher, dass der Heilige Geist uns helfen wird, zu guten Antworten zu finden. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass es solche wundervollen Vorbilder gibt, in deinem Wort zum Thema Gottesfurcht, wie David. Und ich habe erkannt, dass ich auf diesem Gebiet so viel noch zu lernen habe. Und ich glaube, dass es mit uns allen so ist. Ich danke dir, dass wir durch dich, Herr Jesus Christus, den heiligen Gott zum Vater haben können und dass wir in seiner Nähe leben und stehen dürfen. Aber ich möchte dich bitten, erfülle mein Herz und erfülle unsere Herzen auch mit dieser Gottesfurcht, die dich nicht zum Kumpel macht, sondern die deine Heiligkeit immer wieder, ja, in uns lebendig werden lässt. Bitte geh du mit uns in diese Woche hinein und schenke, dass wir auch diese guten Fragen, die gerade gestellt worden sind, dass wir sie gebrauchen, um dich dadurch zu fürchten und die Ehre zu geben. In Jesus.